Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem KU-Podcast. Hier sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus dem Krankenhausmanagement zu aktuellen Themen der Gesundheitsbranche. Wir möchten dabei auf den jeweiligen Schwerpunkt unseres Fachmagazins KU Gesundheitsmanagement näher eingehen. Und zwar kurz, knackig und leicht verständlich. Das Thema Nachhaltigkeit ist auch für die Krankenhäuser eine große Aufgabe, zumal die meisten Kliniken spätestens ab 2025 verpflichtet sind, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung vorzunehmen. Dabei beinhaltet Nachhaltigkeit nicht nur umweltbezogene Aspekte wie Energieeffizienz, Abfallvermeidung oder die Verringerung von klimaschädlichen Emissionen. Ebenso gehören soziale Themen, Stichwort Corporate Social Responsibility, oder auch der gesamte Bereich der nachhaltigen Unternehmensführung dazu. Ich, Birgit Sander aus der KU-Redaktion, spreche über diesen spannenden, aber auch herausfordernden Themenkomplex mit Professor Dr. Tobias Nemmer. Professor Dr. Tobias Nemmer studierte Betriebswirtschaftslehre und Healthcare Management an der FH Regensburg und der Dresden International University. Er promovierte an der Universität Hohenheim zum Thema der Einfluss des Aufsichtsrats auf den Unternehmenserfolg öffentlicher Krankenhäuser. Von 2008 bis 2015 war Herr Nemmer bei der KPM AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an verschiedenen Standorten im Healthcare-Sektor tätig. Danach übernahm er die kaufmännische Leitung der Asklepios-Kliniken Niederbayern-Oberpfalz. Seit mehreren Jahren ist er als Dozent an der Hochschule Aalen tätig, wo er eine Professur für Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen innehat. Er befasst sich dort im Wesentlichen mit Fragen des Rechnungswesens, Controllings und der Corporate Governance im Krankenhaussektor. Zudem ist Professor Dr. Tobias Nemmer als Studiendekan für die Studiengänge Gesundheitsmanagement, Wirtschaftspsychologie und Physician Assistant an der Hochschule verantwortlich. Herr Professor Nemmer, als Standard für die Beschreibung nachhaltigkeitsbezogener Verantwortungsbereiche von Unternehmen hat sich die Begrifflichkeit ESG etabliert. Dabei steht das E für umweltbezogene Themen wie Treibhausgasemissionen, Energieeffizienz, Umweltverschmutzung oder Ähnliches. Das S beinhaltet soziale Aspekte bzw. Corporate Social Responsibility Themen. Aber was versteht man denn eigentlich unter G wie Governance?
Hallo Frau Sander zuerst mal. Wenn man sich anschaut, woher der Begriff der Corporate Governance kommt, so ist festzustellen, dass der Begriff sehr stark in den 60er Jahren in den USA geprägt wurde. Und zwar damals im Zusammenhang mit dem Kapitalmarkt. Salopp hat man unter dem Begriff Corporate Governance untersucht, wie es den Eigentümern oder Aktionären eines Unternehmens gelingen kann, den Vorstand dazu zu bekommen, dass dieser in ihrem Sinne wohlfahrtsmaximierend handelt. Wir haben diesen Begriff der Governance erst sehr viel später, in den 90er Jahren, dann erst in Deutschland übernommen. Und zwar Ausgangspunkt war hier meines Erachtens zahlreiche Unternehmenskrisen, unter anderem der Fall Flowtex und das sogenannte Contra-G, also das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, das so als Ausgangspunkt der deutschen Reformbewegung gegolten hat. Und ganz typisch für die BWL, obwohl wir den Begriff seitdem hunderte, tausende, zigtausende Male verwenden, haben wir bisher keine einheitliche Definition, sondern wir haben diesen Begriff, der aus dem Englischen auch in die deutsche Literatur übernommen wurde, wo wir allerdings mittlerweile darauf verzichten, auf eine deutsche Übersetzung, so zumindest mein Eindruck. Und um jetzt den Begriff den Podcast-Hörern so ein bisschen näher zu bringen, beziehungsweise so wie ich es auch meinen Studierenden immer beibringe, ist, wenn wir uns mal so ein Haus vorstellen. Und in diesem Haus gibt es bestimmte Säulen und bestimmte Querbalken. Und diese Säulen und diese Querbalken stellen die Elemente, die internen Elemente der Corporate Governance dar. Das kann zum Beispiel der Aufsichtsrat sein, das kann zum Beispiel der Vorstand, die Geschäftsführung sein, es kann zum Beispiel ein Compliance-Management-System sein, ein Risikomanagement oder eine interne oder das IKS, also das interne Kontrollsystem. Wenn es mir jetzt gelingt, dass diese Elemente funktionieren, dann wird es mir auch gelingen, dass das Haus stabil wirtschaftlich erfolgreich am Markt agiert. Wenn jetzt aber einzelne Elemente dieser Corporate Governance versagen, kann es sein, dass dieses Haus auch in Schieflage gerät. Und versagen alle Elemente, dann kann es auch sein, dass das Haus komplett einstürzt. Als Beispiel verweise ich immer auf den Fall Wirecard. Hat jetzt zwar nichts mit Krankenhäusern zu tun, aber ist dennoch meines Erachtens ein sehr gutes Beispiel hierfür. Und jetzt muss ich juristisch genau formulieren. Ich glaube, der Fall ist immer noch nicht abgeschlossen. Wenn ich einen mutmaßlich betrügenden Vorstand habe, wenn ich Stimmen im Aufsichtsrat, die kritisch sind, sofort mundtot mache, wenn ich ein Compliance-Management und ein IKS-System habe, das eine reine Alibi-Funktion übernimmt, so kann es auch sein, im Falle von Wirecard, dass dieses Haus komplett einklappt, dass das Haus komplett einstürzt, mit entsprechenden Folgen natürlich für alle Eigentümer, für alle Mitarbeiter, für alle Stakeholder, die entsprechend an diesen Unternehmen beteiligt sind. Und das kann massiv gravierende Folgen haben. Und ich glaube, das Beispiel zeigt auch, wie wichtig eben solche Themen der Governance dann auch im unternehmerischen Kontext sind. Und zwar eben nicht nur für industrielle, in dem Fall Zahlungsdienstleister, sondern natürlich auch für unsere Kliniken.
Und was würden Sie denn sagen, welche Schwachstellen in der Corporate Governance von Krankenhäusern typischerweise oder so wie Sie das Ganze sehen, auftreten?
Also ich bin generell mal der Überzeugung, dass wir im Krankenhausbereich gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Das liegt auch meines Erachtens an spezialgesetzlichen Regelungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf das Thema Haushaltsgrundsätzegesetz gucke, das im öffentlichen Sektor, im öffentlichen Krankenhausbereich eine gewisse Rolle spielt, dann stehen da schon ein paar so Anforderungen drin hinsichtlich Risikomanagement, hinsichtlich Ablauf und Aufbau organisatorischer Regelungen und so weiter. Ich glaube aber dennoch, dass wir ein paar so Verbesserungsmöglichkeiten auch in unserer Corporate Governance haben. Und ich würde mal drei von diesen mutmaßlichen Schwachstellen dann auch entsprechend ansprechen. Das erste Thema, was für mich ein Thema ist, mit dem ich mich seit ganz langer Zeit auseinandersetze, ist, wenn wir uns zum Beispiel mal angucken, wie die Aufsichtsräte in öffentlichen Krankenhäusern besetzt sind. Dann stellen wir hier sehr häufig fest, dass hier alleine parteipolitische Aspekte entsprechend in Erwägung gezogen werden. Sowas wie Qualifikationen, Kompetenzen werden bei der Besetzung von Aufsichtsräten sehr häufig im öffentlichen Kontext zumindest nicht berücksichtigt. Und jetzt möchte ich auf gar keinen Fall sagen, dass parteipolitische Besetzung schlecht ist. Ich habe während meiner Zeit viele Politiker kennengelernt, die wirklich sehr kompetent waren, die ihre Rolle als Aufsichtsrat auch wirklich sehr gut interpretiert haben, die wirklich auch mit einer hohen Akribie viele Dinge zum Wohle des Klinikums beigetragen haben. Dennoch ist es aber für mich so, dass für mich Kompetenzprofile fehlen. Also ganz konkret sollte sich meines Erachtens jedes Gremium die Frage stellen, verfügen wir denn über die notwendigen Kompetenzen in den relevanten Bereichen, also zum Beispiel in der Rechnungslegung, in der Regulatorik, zum Beispiel jetzt mit Bezug auf das KHVVG ganz aktuell oder dann auch entsprechend mit Bezug zur Digitalisierung. Und ich glaube, da bei der Besetzung von Aufsichtsratsgremien haben wir als ersten Punkt mal schon noch einen entsprechenden Nachholbedarf. Ein zweites Thema, das mich auch immer wieder umtreibt. Wir haben dazu auch bei uns im Studienbereich mal eine Studie aus dem Jahr 2018, liegt jetzt schon eine Zeit her, zurück mal durchgeführt. Aber ist dieses Thema der geschlechtergerechten Besetzung von Geschäftsführungsorganen, aber auch von Aufsichtsgremien. Und wir haben im Rahmen von einer Studie, die, glaube ich, 2020 erschienen ist, mit Ausgangspunkt Jahresabschluss 2018, haben wir mal untersucht, und zwar anhand von mehr als 650 Jahresabschlüssen, wie viele Frauen sind denn eigentlich in der Geschäftsführung deutscher Kliniken vertreten? Und haben dort festgestellt, sind nur ca. 12% Frauen in den Chefetagen deutscher Kliniken. Also sage ich mal salopp, jede zehnte Geschäftsführungsposition ist von einer Frau besetzt. Und ich glaube, auch dahingehend haben wir noch einen entsprechenden Nachholbedarf. Zuletzt gibt es als dritten Punkt aus meiner Sicht auch noch einen gewissen Nachholbedarf, möglicherweise Schwachstellen in Bezug auf das Compliance-Management, die interne Revision und das Risikomanagement. Hier ist es zwar so, dass diese Organe eigentlich nahezu in jedem Krankenhaus mittlerweile vorhanden sind. Richtig gelebt werden diese Elemente aber sehr häufig nicht. Und dies ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich verwunderlich, denn der Nutzen solcher Elemente lässt sich natürlich nur schwer quantifizieren, während die Kosten sofort unmittelbar spürbar sind. Also ganz konkret gesagt, wenn ich heute jemanden in der internen Revision oder im Compliance-Management einstelle, dann spüre ich die Kostenbelastung in Form von höheren Personalaufwendungen sofort. Der Nutzen eines möglicherweise verhinderten Compliance-Verstoßes ist deutlich schwieriger messbar. Und in der Lage, in der sich viele Kliniken derzeit befinden, wirtschaftliche Schieflage. Vielen steht das Wasser bis zum Hals, muss ich an der Stelle, glaube ich, auch nicht näher nochmal ausführen. Ist es natürlich schon nachvollziehbar, dass viele Kliniken überlegen, ob sie wirklich in solche Funktionen, also in Corporate Governance Funktionen, wirklich diese Anfangsinvests zuerst mal reinstellen.
Ja, und dann schlagen wir doch jetzt mal den Bogen zum Thema unseres Podcasts. Was bedeutet denn jetzt, so wie Sie das sehen, Nachhaltigkeit im Zuge der Corporate Governance und welche Bedeutung hat es auch für die Kliniken?
Allgemein bedeutet Nachhaltigkeit für mich im Rahmen der Corporate Governance, dass Krankenhäuser eben nicht nur ökonomische Zielen hinterherlaufen, sondern auch ökologische und soziale Verantwortung übernehmen. Ich glaube, viele Kliniken machen das auch bereits. Also gerade soziale Verantwortung in Bezug mit Patienten, Patientenbehandlungen. Ich glaube, das ist der Zweck vieler Kliniken und steht bereits bei vielen Krankenhäusern entsprechend im Mittelpunkt. Es ist aber wichtig, dass wir uns nicht nur darauf beschränken, dass wir eben gewisse soziale Verantwortung gegenüber unseren Patienten haben, sondern dass wir eben auch ökologische und soziale Ziele zum Beispiel in der Unternehmensstrategie berücksichtigen müssen. Und dort, glaube ich, ist der Vorstand, die Geschäftsführung in vielen Krankenhäusern auch durchaus noch gefragt. Ferner ist es aus meiner Sicht so, dass sich zum Beispiel auch die Überwachung und Beratung des Aufsichtsrats auch stärker auf Nachhaltigkeitsaspekte beziehen sollte. Und es könnte zum Beispiel, weil ich es gerade vorhin auch angesprochen habe, auch sein, dass bei der Besetzung von Aufsichtsräten in Krankenhäusern stärker auch auf das Thema, haben wir denn Experten zu Nachhaltigkeitsfragen auch wirklich in unseren Gremien vertreten. Auch das könnte nochmal entsprechend zu mehr Nachhaltigkeit in der Corporate Governance führen. Und zuletzt, wenn wir uns auch das IKS, also das interne Kontrollsystem oder das Risikomanagement auch angucken, dann ist es auch so, dass wir hier meines Erachtens stärker Umwelt- und soziale Risiken berücksichtigen sollten. Das ist etwas, was aus meiner Sicht bei den Kliniken auch derzeit noch deutlich zu kurz kommt. Das sind so diese Punkte, wo ich sage, da stehen viele Krankenhäuser wirklich noch am Anfang. Also sowohl in der Festlegung der Unternehmensstrategie als auch im Bereich des Reportings und im Bereich der Überwachung.
Was würden Sie denn jetzt sagen? Wie würden Sie vorgehen, um zu einer nachhaltigen Corporate Governance zu kommen?
Also ich glaube, der entscheidende Schritt ist, dass wir das Thema Nachhaltigkeit in unseren Köpfen wirklich ernst nehmen. Also nicht nur formell, indem wir jetzt bestimmte unternehmerische Leitlinien anpassen, die dann in den Tiefen des Intranets verschwinden und nie wieder gesehen waren, sondern dass wirklich ein Umdenken in den Köpfen stattfindet. Wir können uns heute aus meiner Sicht eben nicht mehr davor verschließen, dass der Gesundheitssektor, ich zähle jetzt mal ein paar Dinge auf, erheblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt, dass wir in den Kliniken erhebliche Rohstoffe verbrauchen, dass wir eine hohe Abfallproduktion in den Krankenhäusern haben. Und wie gesagt auch, dass wir eben eine soziale Verantwortung haben, nicht nur gegenüber den Patienten, sondern auch gegenüber unseren Mitarbeitern. Und dieses Umdenken zu mehr Nachhaltigkeit fällt uns tatsächlich gar nicht so leicht, da im System Krankenhaus bisher diese Nachhaltigkeitsaspekte auch nicht aktiv eingefordert wurden. Ich glaube, es ist auch wichtig, aber dass wir uns vor Augen führen, dass mehr Nachhaltigkeit auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen kann. So kann zum Beispiel eine effizientere Ressourcennutzung oder auch zum Beispiel Energieeinsparungen zu Kostenreduktionen führen und sich positiv auf unsere G&V, also auf die Gewinn- und Verlustrechnung, entsprechend auswirken. Ferner kann zum Beispiel auch die Mitarbeiterzufriedenheit steigen, wenn es der Klinik gelingt, die soziale Verantwortung gegenüber der Belegschaft stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Und ich glaube, dieses Umdenken ist der erste Schritt, der unbedingt erforderlich ist, damit wir zu mehr Nachhaltigkeit auch in der Corporate Governance kommen.
Laut einer gemeinsamen Studie vom Deutschen Krankenhausinstitut und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO stehen 89% der Krankenhäuser noch ganz am Anfang beim Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung und nur 11% haben bislang überhaupt einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Was würden Sie sagen, sind die Gründe für diese, ich möchte mal sagen, sehr überschaubare Bilanz?
Ja, also ich kenne die Studie der BDO und der DKI. Da wurde die Frage gestellt, welche Kliniken oder welcher Anteil der Krankenhäuser hat für die Geschäftsjahre 2023 oder früher bereits einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Dies haben in der Studie 11% entsprechend bejaht. Und dieser geringe Prozentsatz ist für mich nicht verwunderlich, denn die meisten Krankenhäuser, und auch das geht aus der BDO-Studie hervor, sind erst ab dem Jahr 2025 berichtspflichtig. Das heißt, auch hier ist es so, dass es wahrscheinlich eher die Frage des Zeitpunkts ist. Mein Gefühl ist, dass sich viele Krankenhäuser mittlerweile intensivst auch in den letzten Monaten mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung auseinandergesetzt haben. Es ist aber nach wie vor so, und da bringe ich jetzt mal auch einen kritischen Gedanken in den Podcast rein, dass ich schon durchaus Zweifel habe, dass diese Nachhaltigkeitsberichterstattung wirklich zu einem Umdenken hin zu mehr Nachhaltigkeit führt. Dabei kann ich die Grundidee durchaus nachvollziehen. Wenn ich mehr Transparenz schaffe, dann kann ich aufgrund der höheren Transparenz auch Nachhaltigkeitsaspekte stärker in die unternehmerische Entscheidungsfindung einfließen lassen. Ich zitiere hier einen meiner Vorredner aus dem Podcast, der hat es mit der Schaffung von einer PV-Anlage verglichen. Und zwar gekoppelt mit dem intelligenten Energiemanagementsystem. Wenn ich weiß, so war so sinngemäß die Aussage, wann die PV-Anlage Strom liefert, dann kann ich den Stromverbrauch eventuell auch stärker darauf ausrichten. Ich möchte dieses Beispiel aber noch auf eine suffisante Art und Weise weiterführen und möchte da jetzt nicht eins zu eins zitiert werden. Ich würde aber sagen, wenn ich gar kein Geld habe, um eine PV-Anlage zu errichten, dann hilft mir auch die Transparenz von einem Energiemanagementsystem nichts. Wie gesagt, das ist stark vereinfacht, aber ich glaube, dass es das Kernproblem vieler Kliniken ausdrückt. Was hilft mir die Transparenz im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, wenn mir am Schluss die Mittel fehlen, und zwar sowohl die Investmittel als auch natürlich die entsprechenden Betriebsmittel, um Nachhaltigkeitsmaßnahmen auch wirklich umsetzen zu können. Und hinzu kommt, dass diese European Sustainability Reporting Standards, also die ESRS, auch wahnsinnig komplex und ausufernd sind. Als ich mich das erste Mal mit dem Thema auseinandergesetzt habe, gab es diese Standards nur in englischer Sprache. Und ich habe so ein bisschen durch die Standards durchgeblättert und habe mir gedacht, boah, trockene Sache. Sehr viel Bürokratie, sehr hohe Anforderungen. Und ja, ich war nach einer gewissen Zeit auch entsprechend erschlagen. Mag aber auch daran liegen, dass die Standards damals nur in englischer Version verfügbar waren. Mittlerweile gibt es die Standards ja zumindest auch in deutscher Sprache. Aber es war schon so, dass ich gesagt habe, es ist eine hohe Hürde, vor der wir hier stehen. Und ich glaube, dass das viele Kliniken auch ähnlich empfinden, dass sie von diesen Vielzahl an Angabepflichten auch wirklich erschlagen sind. Und erschwerend kommt natürlich hinzu, dass viele dieser Angabepflichten auch völliges Neuland für die Kliniken sind. Wir mussten davor nicht reporten über irgendwelche Umweltstandards oder wir mussten davor nicht reporten über irgendwelche Wertschöpfungsketten vor- und nachgelagert. Und das ist natürlich schon etwas, womit wir jetzt wieder mehr Bürokratie in den Krankenhaussektor reinbringen. Und das deckt sich auch mit der Studie der BDO und des DKIs, die hier eben zu den Ergebnissen kommen, dass ca. 10,5 Monate vergehen von der Planung des Berichts bis zur Erstellung des Berichts und dass im Schnitt 2 Vollkräfte benötigt werden für die Erstellung Nachhaltigkeitsberichts. Und ich glaube, da erzeugen wir schon wieder viel Bürokratie in unserem Gesundheitswesen, was wir ja eigentlich nicht wollten. Und der Mehrwert, müssen wir abwarten, inwieweit hier ein Mehrwert eintreten wird. Bin ich selber gespannt, werde ich tagtäglich, wöchentlich, monatlich verfolgen.
Also es ist wie so oft, es ist gut gemeint, die gesetzlichen Vorgaben, es ist gut gedacht, aber in der Praxis sehr bürokratisch und nicht so gut gemacht, wie es vielleicht gemeint wurde. Ja, wir kommen zum Abschluss unseres Podcasts. Herr Professor Nemmer, welchen Expertentipp können Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern eventuell noch an die Hand geben, wie man sich dieses Themas am besten annimmt, also des Themas Nachhaltigkeitsberichterstattung?
Also es gibt mittlerweile aus meiner Sicht, auch da haben wir uns im Studienbereich schon damit auseinandergesetzt, wirklich gute IT-gestützte Erstellungshilfen, welche die Komplexität der Nachhaltigkeitsberichterstattung durchaus ein bisschen reduzieren können. Aus meiner Sicht, wir haben uns jetzt weniger mit Kostenthemen auseinandergesetzt, aber ich denke, so ein entsprechender Anfangsinvest in eine IT-gestützte Erstellungshilfe kann hier durchaus sinnvoll sein. Und ansonsten ist meine Empfehlung an alle, die sich mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung auseinandersetzen müssen, take it easy.
Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Professor Nemmer, vielen Dank für Ihre spannenden Gedanken.
Gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem KU-Podcast. In der nächsten Folge widmen wir uns wieder einem spannenden Thema aus dem Gesundheitsmanagement.